mal sagen. Und in diesem Sinne sage ich jetzt mal Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, wir haben ja erfahren beim letzten Mal, dass die Familie Rothschild ursprünglich aus Frankfurt kommt, dass es da 5 Söhne gegeben hat, unter anderem den Salomon, der nach Wien gekommen ist, und 4 andere, die in 4 anderen europäischen, ich sage jetzt mal, wichtigen Städten und Finanzmetropolen residiert haben. Das waren einerseits ich weiß jetzt die Namen alle nicht mehr, aber es waren die Städte, waren London, Paris, Neapel, Frankfurt und eben unsere Lieblingsstadt.
So ist es.
Du musst jetzt sagen, was unsere Lieblingsstadt ist.
Ach so, entschuldige. Ich habe nicht gewusst, dass man das noch nicht
Und jetzt
weiß.
Sag nicht Paris, bitte.
Wien.
Ja. Wien, genau. Und wir haben über den Salomon Rothschild gesprochen, der sehr gut mit dem Metternich, man kann jetzt nicht sagen, befreundet war, das wissen wir nicht genau, darüber streiten sich auch die Quellen, aber jedenfalls der den Metternich und seine Pläne sehr finanziell unterstützt hat und der sehr reich geworden ist.
Dadurch.
Und dadurch, genau. Und wir fangen jetzt ungefähr 1848, setzen wir wieder ein im Leben der Familie Rothschild und fangen mal damit an, nochmal mit dem Salomon. Der Salomon hatte also eben dieses Bankhaus Rothschild in Wien mitbegründet und hatte 2 Kinder, nämlich den Anselm und die Betty. Mhm. Betty hat dann ihren Onkel geheiratet, Onkel James aus Paris, weil die Rothschilds ja so eine auch sehr interessante Heiratspolitik gemacht haben. Salomon ging dann nach Paris, um bei seiner Tochter zu leben.
Zu sterben.
Und zu sterben, ja. Und der Sohn, der Anselm, der ursprünglich eigentlich in Frankfurt gelebt hat, musste nach Wien. So, jetzt habe ich irrsinnig viel erzählt, nochmal ein kleines Recap von der Familie Rothschild gemacht. Erzähl uns doch mal von den Jugendjahren von Anselm, liebe Fritzi.
Naja, der Anselm ist 1803 geboren und sein Vater und alle seine Onkel mit dem Vater sind 1822 in den Freiherrenstand erhoben worden.
Wo?
In den österreichischen Freiherrenstand.
Also alle Onkel waren dann auf einmal Freiherren, auch wenn sie in Neapel wohnten oder in London.
Ja, genau. Wobei die Londoner das eigentlich, also der Nathan in London, das eigentlich wenig verwendet haben, weil die ja dann spätere Generationen Lords geworden sind. Aber die sind alle auf einmal erhoben worden in den Freiherrenstand.
War das normal, dass jüdische
Nein,
Bankiers?
Aber die haben so dem, sie sind 1817, sind sie schon, haben sie sich schon von nennen dürfen. Aber Freiherrenstand war im 1822 für die Rothschild-Brüder und ihre Nachfahren.
Okay, ist ja eigentlich eine ziemliche Ehre damals gewesen, oder?
War eine ziemliche Ehre, war der Metternich wird schon gewusst haben, warum er das arrangiert hat, nehme ich mal an.
Was glaubst du, was ist deine Vermutung?
Meine Vermutung da ist, dass er Manus Manum lavat.
Eine Hand wäscht die andere.
Würde ich so sehen. Na gut, aber das ist halt eine Vermutung. Gut, also der Salomon hat bei der Betty gewohnt in Paris, war auch er hat auch Grundstücke erworben, weil
in Frankreich.
In Frankreich, rund um Paris, weil, du weißt ja, in Österreich,
Juden keinen Grund kaufen.
So war
bis
es.
Wann eigentlich?
Bis, ich würde sagen, 1861, wann ist so, das sage ich jetzt aber so, es wird so ungefähr stimmen.
Ja.
Aber in Frankreich konnte er und er ist eben dann bei der Betty gestorben.
Kommt da auch der Name Chateau Rothschild für den guten roten Wein her?
Ja, das wird er noch nicht begründet haben.
Also eigentlich ist der gute rote Wein österreichische Inspiration oder was? Kann man das so sagen?
Okay, also man Jeder, es kann sich jeder ein Bild
Prost.
machen. Es ist egal. Auf jeden Fall ist er in seinen letzten Lebensjahren, er hat ja durch diese 1848er Revolution, hat er das österreichische Bankhaus Rothschild relativ viel Geld verloren. Und wie du weißt, die Musketier-Parole.
Einer für alle, alle für einen.
Genau. Und da haben also die anderen ein bisschen aufgemuckt. Und
du sprichst jetzt davon, dass der Salomon urviel Geld ausgeben hat und die anderen dafür zahlen haben müssen.
Ja, der hat bei der Revolution ganz schön viel verloren und er hätte wahrscheinlich noch mehr verloren, wenn die Revolutionäre gesiegt hätten. Da war allerdings der Anselm schon in Wien und vielleicht dürfen wir da, gehen wir da zurück ein bisschen. Der Anselm war an und für sich so ein bisschen eine zwiespältige Figur, war an und für sich sehr feinsinnig, wollte eigentlich studieren, hat in Berlin und in Cambridge angefangen zu studieren, geisteswissenschaftliche
Richtung.
Das hat dem Vater dann aber sowas von überhaupt nicht gepasst.
Mhm.
Und er hat ihm dieses Studium abbrechen lassen und hat in 1826 ins Geschäft genommen als Teilhaber. Mhm. Und hat gesagt, er muss ganz einfach sie in Wirtschaftswissenschaften mehr oder weniger ausbilden. Und wie dann 1848 diese Verluste entstanden sind, haben die anderen Onkeln zum Anselm gesagt, lieber Anselm, geh und schau dem Vater ein bisschen
mach auf. Mach doch bitte mal was mit deinem geisteswissenschaftlichen Studium, ab nach Wien, mach was gescheit.
Mach was gescheit. Und hat der, auch der Anselm war damals ein ganz strenger Antirevolutionär. Der hat zum Beispiel, wie es den Robert Blum, der ja auch ein Jude war, erschossen haben, während, also aufgrund der Revolution, war der, hat er gesagt, das ist ganz richtig, was macht der und so weiter und so weiter.
Naja,
also,
weil halt der Glaube nicht heißt, dass man eine gewisse politische Haltung
genau.
hat.
Genau.
Man kann, ja.
Ja. Und der Anselm hat aber schon in Frankfurt, war sein Lebensmittelpunkt, war damals noch Frankfurt, mehr oder weniger. Und er war verheiratet mit seiner Cousine.
Ah, ja.
Und zwar mit der Charlotte, mit der Tochter vom Nathan, den englischen Rothschild.
Ja, was? Okay, nein, die Betty, die Schwester vom Anselm, hat den Onkel aus Paris geheiratet.
Den hat den Onkel aus Paris
und
geheiratet.
Der Anselm hat seine Cousine aus London geheiratet.
Genau. Also, das war, es ist nicht ganz einfach, muss man sie immer sehr fast aufzeichnen.
Damit an dieser Stelle darf ich mal auch ganz kurz was fragen. Haben die, also ich meine, die Habsburg, ich meine, das ist ja diese Heiratspolitik, ist ja irgendwie abstrus bei den Rothschilds, wenn man das jetzt so mal.
Total Ärger, das sind die Habsburger Wasser.
Genau, und die Habsburger haben ja dann diese Habsburger-Lippe bekommen. Mhm. Haben die Rothschilds auch irgendein besonderes Merkmal gehabt? Haben die dann
Nein, aber in
rote
der...
Haare gehabt oder was auch immer?
Nein, da weiß ich nichts davon, aber in der Albertsson-Familie, also in der Enkelfamilie.
Übernächsten Generation.
Der übernächsten noch Anselm.
Ja.
Da haben sie dann schon Defizite gezeigt. Ich kann jetzt immer nur von der österreichischen Linie sprechen.
Klar. Okay. Also Anselm hat Charlotte geheiratet, seine englische Cousine. Ich nehme an, die haben aber auch Kinder bekommen. Weil wenn es dann eine übernächste Reihe gibt, dann müssen sie auch Kinder bekommen. Haben wie viele Kinder?
Die haben 8 Kinder bekommen.
8 Kinder.
Was ich nicht weiß, wie sie das angestellt haben, waren der Anselm immer unterwegs. Wirklich? Könnt ihr jetzt sagen, das habe ich schon vergessen. Aber er war ja immer unterwegs. Also, aber jedes Mal, wenn er heimgekehrt ist, scheint er ein Kind gezeugt zu haben.
Mhm.
Also es, auf jeden Fall haben die 8 Kinder gehabt, wovon eines gestorben ist. Dann, und 4 Mädchen sind übrig geblieben und 3.
Ja, und wir wissen ja schon, dass die Mädchen nichts durften bei den Rothschilds.
Oh ja,
andere Rothschilds heiraten. Okay, und die 3 Buben, ich greife jetzt mal vorweg, die haben geheißen Nathaniel, Albert und Ferdinand.
Ja.
Und die werden auch mal wieder wichtig, aber erst in der nächsten Folge.
Genau, wir müssen ja was zu tun haben.
Ja, okay. Also, aber sag noch mal ganz kurz, also Nathaniel und Albert sind dann in Wien, wo haben die dann gelebt? In Frankfurt oder in Wien oder in?
Na, die haben teilweise,
London?
also die haben eigentlich den Lebensmittelpunkt, wie man so schön sagt, in Frankfurt gehabt, weil die Mutter überhaupt nicht nach Wien wollte. Die hat Wien gehasst, die Charlotte. Manche Quellen sagen, sie hat auch ihren Mann gehasst. Aber die Charlotte war zum Beispiel eine bekannte Salonniere in Frankfurt.
Ah, das ist
Ich werde
interessant.
zum Beispiel vom alten Goethe auch erwähnt. Also der scheinbar dort oder anscheinend oder wie auch immer dort war.
Charlotte.
Aber es
Ah,
war
der
nicht
ist
die Lotte aus Weimar, die
okay.
Lotte in
Nicht die
Weimar.
angeschmachtete
Nein, die war es nicht.
Charlotte.
Die Charlotte. Und die ist also nach Wien, vielleicht war es in Wien, aber also nur äußerst ungern. Aber es ist zum Beispiel, um
Vielleicht wollte die dort
vorzugreifen,
mit der Gutle Schnapper ihrer Schwiegermutter abhängen.
na, die ist da ist in Frankfurt abgehängt, weil
Ja,
die
eben, die
ist,
Gutle
ja.
Schnapper, das ist der beste Name, finde ich. Gutle
Ja, und
Schnapper.
bitte, 96 ist die geworden, oder was habe ich gesagt? 94 oder 96,
Ja,
irgendwas.
also 90 plus.
Also ein Wahnsinnsalter für die Zeit. Na,
Gut.
aber auf jeden Fall weiß man, oder habe ich gelesen, irgendwo, dass der Albert, der mittlere Sohn, der ja später dann dieses Palais Rothschild auf der Prinz-Eugen-Straße gebaut hat, während der Revolution in Wien war, 1848, und eine wahnsinnige Angst gehabt hat. Und dadurch dieses Schloss, dieses Palais, so festungsartiger ein bisschen ausgebaut hat.
Sehr interessant. Wir werden erzählen euch in der nächsten Folge, wo das überhaupt so war. Ha, das ist jetzt der Cliffhanger. Jetzt schon nämlich. Das ist super, oder?
Ja,
Und das finde ich super,
richtig.
weil Albert ist es. Nein, das geht jetzt zu weit.
Warte, aber wir sind schon wieder irgendwo
Abgeschwofen.
abgeschirrt. Genau, wir sind schon wieder irgendwo, wo man gar nicht hinkommt. Wo waren wir? Wo können wir
Wir
hin?
wollten jetzt eigentlich davon reden, was passiert ist, als Anselm dann 1851 tatsächlich nach Wien übersiedelt ist, ohne Charlotte, weil Charlotte ja
Hat sie geweigert?
Salonniere in Frankfurt war
Na,
und
also
alle
sie haben,
anderen
also
Familienmitglieder sich in Frankreich amüsiert haben oder in London
die Onkels haben
oder.
gesagt, lieber Freund, dein Vater wird schon langsam senil. Geh nach Wien und pass ein bisschen auf ihn auf. Ist der Vater ab nach Frankreich, der Vater und der Sohn.
Frankreich, Frankfurt, das ist echt kompliziert.
Ja, es ist wirklich. Und der Sohn ist aber schon länger in Wien gewesen, weil er ist 1847 bereits Ehrenbürger von Wien geworden. Sein
Das ist
Vater war
eine
schon,
echte Ehre.
es ist eine echte Ehre, schau dir einmal an.
Vielleicht wirst du auch Ehrenbürgerin, Fritzi.
Das
Fände ich
kann ich mir nicht
richtig gut.
vorstellen, aber schau dir an, auch auf Wien-GVAT. Und da gibt es so also wirklich nicht viele. Und der
Also,
Salomon ist 2 Jahre vor ihm, glaube ich, 1845 oder
Ehrenbürger,
so,
gibt es nicht
Ehrenbürger
viele?
geworden. Na, Ehrenbürger gibt es nicht viele.
Ja, Fritzi vor Ehrenbürgerin, sage ich jetzt.
Ja, was habe ich davon?
Weiß ich nicht, aber bist auf der gleichen Wien-Wikipedia-Seite wie der Anselm Rothschild, nicht schlecht.
Ehrlich gesagt, wäre mir lieber, ich wäre auf der gleichen Kontoseite in
Das fände ich auch sehr
Anselmo.
schön. An dieser Stelle, wenn ihr uns unterstützen möchtet, bitte tut das über Steady oder PayPal.
Okay, na gut. Du bringst mich immer ab. Ich weiß dann, also 1851, der Anselm ist
Ja.
nach Wien gekommen.
Ja.
Er war aber nicht der einzige Bankier in Wien. Und er war
Ach.
nicht der einzige, der Eisenbahnen bauen wollte in Wien. Und es war da wirklich ein ziemlicher Streit, weil also Österreich ist ja immer am Rande des Bankrotts gestanden und hat ja eigentlich nur durch diese Anleihen, die die Bankiers ausgegeben haben, überleben können, an denen die Bankiers
Da
wirklich
habe ich jetzt zwei Fragen.
ja.
Wer waren andere Bankiers?
Perriers aus Frankreich zum Beispiel, dann waren die, der Fries weiß ich gar nicht mehr, aber die Arnsteins, da hat es sehr viele
Die
Namen.
Efrussi.
Naja, die Frusse scheinen da eigentlich, kommen da eigentlich weniger vor.
Ich meine, ja, ja. Die Geimüllers hast du das letzte Mal erwähnt.
Ja. Ja, der
Ne?
aber gesagt, das verpufft hat.
Genau.
Jedenfalls alle haben müssen natürlich Verbindungen zu hohen Herrschaften. Und da hat es zum Beispiel gegeben den Innenminister Bach, der wahnsinnig wichtig war, der die Rothschilds überhaupt nicht wollen hat. Und dann hat es gegeben den Finanzminister Bruck, der zu den Rothschilds geholfen hat. Also müssen Intrigen gewesen sein. Der Anselm hat sich immer beschwert, dass so wahnsinnig viele Intrigen sind, aber er war im Geschäft.
Part of the game.
Ja, genau.
Du, vielleicht ist es so wie mit den Österreich am Rande des Staatsbankrotts, war vielleicht so dieser spanische Habsburger Einfluss wie von Almodóvar, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, dieser großartige Film.
Ich kann mir vorstellen, dass der Finanzminister immer am Rande des Nervenzusammenbruchs
Ja.
war. Na, also jedenfalls hat man dann versucht, und das war eine Idee, die aus Frankreich gekommen ist, hat der Staat versucht, das den Bankiers wegzunehmen und selbst Anleihen
Die
aufzulegen.
Bankgeschäfte wegnehmen,
Die
meinst du?
Bankgeschäfte, aber diese Anleihen,
Mhm.
die haben ja irgendwo immer Geld leihen müssen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Wahrscheinlich haben sie eine ganz eine schlechte Werbekampagne gehabt. Die
Ja,
sind,
so wie die Impfkampagne.
ja, vielleicht, die haben so,
Von den Machern von Kaufhaus Österreich.
das Kaufhaus Österreich, das ist so stellen wir es vor. Und auf jeden Fall haben die wenige Leute gehabt, die willig waren, die Anleihen zu zeichnen. Und dann haben sie sich wieder entschlossen, die haben in Frankreich, hat das Crédit Immobilier geheißen, hat sich der Staat entschlossen, das wieder in private Hände zu geben. Da war halt ganz einfach der Bankgedanke, nicht? Dass Leute ja Geld in die Bank einlegen, das Geld wird veranlagt, die Leute kriegen Zinsen dafür, und geben wieder Geld und so weiter und so weiter. Also ganz ein normaler Bankdings. Und da hat es aber damit Private diese Banken und Aktiengesellschaften, die haben ja riesiges Kapital gebraucht, gründen können, hat es eine Konzession des Staates bedurft. Und da war halt ein Wettlauf um die Konzessionen. In diesem Wettlauf hat sich der Anselm bitter beschwert, dass wahnsinnige Intrigen gesponnen werden. Er wird das alles auf lauterem Wege gemacht haben, nehme ich an.
Ja, natürlich.
Und er hat aber gewonnen, er hat dann diese Konzession
Also das
bekommen.
heißt, die Konzession war da. Also der Staat wollte Anleihen von den Bürgerinnen und Bürgern nehmen, also Geld quasi leihen von den Bürgerinnen und Bürgern, aber es hat jemanden gebraucht, der das abwickelt. Darum ging es bei dieser Konzession. Dann war irgendwie la, wer macht diese Konzession? Und im Endeffekt hat der Anselm Rothschild das wieder organisiert. So.
Genau, es heißt, es ist von den kleinen Privatbanken, von den relativ kleinen Privatbanken weggegangen zu einer Aktiengesellschaft. Und diese Aktiengesellschaft hat geheißen Kreditanstalt für Handel und Gewerbe und ist vom Anselm Rothschild gegründet worden, 1855.
Und jetzt lass mich raten, ist es dann später die CA gewesen?
Später, ja, aber nicht die CA, die wir kennen, weil das war wieder 18, in den 18, in den 1930er Jahren mussten die mit dem Bankverein fusionieren. Und das ist das, was wir als CA-Bankverein, CABV eigentlich kennen, Kreditanstalt Bankverein. Aber ursprünglich war es die Kreditanstalt. Und das war eine Rothschild-Bank. Also nicht mehr eine Privatbank, sondern immer Aktiengesellschaft. Während die alte Rothschild-Bank in der Rheingassen 3 war ja eine Privatbank, so wie viele andere auch. Und die haben 300.000 Aktien aufgelegt. Und im Gegensatz zu der staatlichen Bank, die versucht worden ist, haben sie die Leute gerissen, die sind nächtelang angestanden gewesen, damit sie eine Aktie kaufen können, damit sie Aktien kaufen können. Und einen großen Teil dieser 300.000 Aktien, nämlich 125.000, hat der Anselm selber gekauft.
Clever. Die Hälfte. Mehr oder minder.
Naja, ein
Mehr oder
Drittel.
minder.
Ein Drittel, ja. Und ja, nicht ganz ein Drittel kann man, ja.
Wurscht, aber
Und
jedenfalls urviel.
anderen haben Adelige gekauft und eben Einzelanleger. So wie wenn du jetzt Aktien kaufst oder ich. Das waren eben so Leute, die eben gekauft haben. Und das war im 1855, da hat es einen Vorstand gegeben, war eine ganz normale Aktiengesellschaft halt, ne? In der lang der Anselm gesessen ist, der hat sich aber dann zurückgezogen aus der Bank.
Aber aus privaten Gründen.
Es hat ihm halt nicht mehr passt, die anderen, das kann ich nicht sagen. Und ursprünglich er war ja ein sehr frugal lebender Mensch, der hat im
Frugal
zwei
heißt bescheiden, oder?
bescheiden lebender Mensch, der hat in zwei Zimmern in der Rheingassen 3 gewohnt, in der alten Rothschild Privatbank. Du musst dir vorstellen, ein Mensch, der dieses Vermögen gehabt hat.
Ja, aber es ist vielleicht irgendwie ganz nett.
Ja, er war halt so. Und dann ist gebaut worden ein Gebäude für die CA, für
Ja,
die
genau, darauf
Rheinland-Pfalz.
wollte ich nämlich gerade fragen, wo war das?
Das war am Hof, Ecke Heidenschuss. Also stell dir vor, wenn man jetzt vom tiefen Graben zum Hof geht, das erste Eckhaus. Vis-à-vis vom heutigen Park Hyatt Hotel.
Ja, also wenn man bei der Naglergasse rauskommt, quasi. Also wenn man von der Freiung Richtung Graben geht, links.
Wenn man da, genau, links, also und dort überquerst den tiefen Graben.
Dann ist das Kunstforum.
Das
Dann
ist vor,
Gasse.
das ist
Ja,
vorher, nicht?
nein,
Das
zuerst das
Kunstforum,
Kunstforum, dann der
tiefer
tiefe
Graben.
Graben, dann irgendein Haus und dann am
Und dann
Hof.
das nächste Eck zum Hof. Das war die Kreditanstalt.
Das ist ja nicht so weit von der Renngasse eigentlich.
Nein, und später hat man noch ein Gebäude gebaut, direkt vis-à-vis der Renngasse, das, wo heute der Verfassungsgerichtshof drinnen ist. Und es ist das Kunstforum, um die Ecke vom Kunstforum, nicht? Renngassen-Ecke,
Ja,
Kunstforum.
ja, ja.
Der Verfassungsgerichtshof, und da ist oben ein Wappen, kann man sagen, ein Emblem, was auch immer. Und da stehen die Initialen Kreditanstalt für Gewerbe und für Handel und Gewerbe
Ach was.
noch.
Aber ich meine, jetzt mal, um ganz kurz was abzukürzen, das war nur, da hat nicht der gewohnt, da hat nicht die ganze Familie gewohnt, die haben dann später woanders gewohnt, oder?
Die Familie hat ganz, die haben dann, da, die haben, ja, man hätte ja geglaubt, das war die Zeit, wo die Stadtmauer geschleift worden ist.
Ja.
Und
Und wer aufmerksam Erzähl mir von Wien hört, schon seit vielen Folgen, der weiß, dass es eine ganze Staffel über die Ringstraße gegeben hat. Haha. Und darüber werden wir, also ja. Aber haben die Rothschilds denn am Ring irgendwo was gekauft?
nein.
Warum
Also es hat
nicht?
zwei
Das
kleine
würde doch eigentlich
Grundstücke
gut passen.
in der Hohen Staufengasse, würde man glauben, aber du würdest vor allem nicht glauben, warum sie nicht gekauft haben.
Erzähl, warum haben sie nicht
Weil
gekauft?
der Anselm gesagt hat, das ist ihm zu teuer.
No.
Ja, er hat das.
Dann muss es wirklich sehr teuer gewesen sein.
Ja, und er hat eine gute Nase. Das war wirklich teuer. Also es hat ja verschiedene Grundstücke gegeben, aber die der Stadterweiterungsfonds, über den ich mich jetzt nicht auslasse,
Ja, bitte hört unsere
verkauft.
Folge über die Ring, über unsere Folgen über die Ringstraße, weil da erzählen wir ganz genau, wer wie was, wann, warum gekauft oder nicht gekauft hat. Aber.
Und der hat gesagt, es ist ihm zu teuer, und er hat eine gute Nase gehabt, weil später, nach 1873, ist ein neues Viertel erschlossen worden, das Quartier Belvedere, das Belvedere-Viertel.
Das nicht das goldene Quartier ist und auch nicht die dort ist, wo jetzt die S-Bahn-Station Quartier Belvedere ist.
Nein,
Nein.
sondern das war eben zwischen Schwarzenbergpark oder Belvedere-Park und das Theresianum. Also eigentlich eine unglaubliche,
Schicke Gegend.
prestigeträchtige Gegend. Ne? Und da sind Gründe verkauft worden, und da haben sie die Rothschilds in
Sehr
großem Stil
clever.
angesiedelt.
Darüber reden wir das nächste Mal.
Später.
Jetzt möchte ich noch ganz kurz, wenn wir es nicht glauben, es gibt noch eine zweite Sache, die irrsinnig wichtig ist zur Zeit Anselms. Wir haben ja gehört in der letzten Folge, dass der Salomon Rothschild sehr investiert hat in die Nordbahn und den Ausbau der Eisenbahnen. Und Sohn Anselm und andere Rothschilds aus ganz Europa haben in die Südbahn investiert. Was kannst du uns dazu erzählen?
Naja, der hat immer, das waren wieder so Streitereien, er hat dann in die Südbahn investiert. Aber die Südbahn ist durch Italien natürlich gegangen, die Schienen. Und dadurch hat auch Italien und Frankreich investiert, und England dort, die Rothschilds. Und für die Rothschild war das Rothschild. Aber natürlich für Österreich
Verschiedene Staaten.
beziehungsweise der eigene Staat, in dem andere Staaten investiert haben. weil hinter Rothschild ist Frankreich gestanden, hinter Paris ist Frankreich gestanden, hinter Neapel ist Italien gestanden und hinter Rothschild England ist eben England gestanden. Und das haben die Österreicher überhaupt irgendwie nicht durchschaut.
Also das heißt im Endeffekt, also weil wir ja schon aus der letzten Folge wissen, dass wie hat er geheißen? Anschel, nein?
Amschel.
Angel? Amschel?
Amschel.
Amschel, also der Großvater von Anselm, die Brüder darauf eingeschworen hat, brüderlich zu denken. Und die haben halt irgendwie brüderlich gedacht und sich halt, die haben halt gemeinsam dieses Eisenbahnnetz finanziert. Und aber nicht halt so im nationalstaatlichen Denken, das halt irgendwie.
Ja, überhaupt nicht. Die haben Rothschild gedacht.
Ja, sehr cool.
Und dann ist 1859 gekommen.
Und was war
Und
da?
1859 war Solferino. Und
Das
Solferino
kenne ich ja
ist,
von der Gründung des Roten Kreuzes.
genau. Und es war auch der Anlass. Und da hat Österreich verloren und hat
Schlacht
verloren,
übrigens.
die Schlacht verloren und hat die Toskana und die Lombardei verloren.
Ewig
Und
schade.
natürlich auch die Bahnlinien. Und dann ist 1806, also 1861 war die italienische Einigung. Und das Ganze war also vom Rothschild-Standpunkt wunderbar, aber vom österreichischen Standpunkt aus irgendwie ein bisschen desaströs.
Ja, und man muss ja dann sagen, 1861 war nicht nur die Gründung des Staates Italien, sondern 1861 ist Anselm Rothschild auch erstes jüdisches Mitglied des Herrenhauses in Österreich worden.
Jawohl,
Wie kam es dazu?
wieder für die finanzielle Unterstützung, die er eben aufgrund von Solferino geleistet hat. Aber warum ist das Herrenhaus? Das war ja relativ neu, weil der Anselm erkannt hat, dass der Neoabsolutismus, den der Kaiser Franz Josef ja so verhaftet war, ganz einfach nicht weitergeht. Es muss ein Parlament her, es muss eine Verfassung her. Das hat natürlich nur eine Weile gedauert. Aber er ist angeblich, ich meine, das ist Sinone vero e ben trovato, weißt du, immer das Gleiche.
Das war die
Er ist
italienische Linie.
ja, er ist angeblich zum Kaiser gegangen und hat gesagt, keine Verfassung, kein Geld. Und damit, also es war, ob er das
Ich
so
bin in
gesagt
schlechter Verfassung, ich brauche Geld.
hat. Ja, er war nicht in schlechter Verfassung. Aber es war sicher so, dass die Banken einen großen Teil zu der Erstellung oder dass die Verfassung eben dann gekommen ist, beigetragen haben oder den größten Teil.
Ja, cool eigentlich. Also eigentlich, wenn ich mir den Anselm so vor meinem geistigen Auge vorstelle, ist es ein sehr cleverer, nüchterner Mann gewesen. Du hast gesagt, er
Aber
hat sehr
nicht
bescheiden
nur,
gelebt,
ja.
aber was war sein Laster? Oder was waren seine La hat er Laster denn gehabt?
Eine
Oder
Last hat er
nur.
auch gehabt, aber er hat, reden wir mal von zwei Vorteilen. Er hat erstens einmal war er sehr großer Spender. Er hat
Big
das
Spender.
Israelit, Big Spender kann man bei ihm wirklich sagen. Er hat das israelitische Spital am Währinger Gürtel gestiftet. Das ist ja
Hört
ein
unsere
großes
Folge
Spital.
über Spitäler an,
Genau, groß.
Privatspitäler.
Das jetzt wohl um zur Orientierung, wo jetzt das Wifi ist, am Währinger Gürtel. Er hat gespendet, er hat gestiftet, nicht gespendet, ein Taubstummeninstitut, ein
Lass mich raten, wo ist
Blindeninstitut.
das in der Blindengasse?
Nein, umgekehrt. Blindeninstitut, Taubstummeninstitut. Also jetzt ist es überhaupt nicht mehr dort, aber war einmal.
War das wirklich so?
Dann hat er,
Taubstummengasse war das Institut für Taubstumme, oder was?
ja,
Das der Rothschild gespendet hat, gestiftet hat.
Eckfahrer-Rittenstraße.
Und Blindengasse war auch ein Institut für Blinde.
Das war oben, wo ich glaube, ich bin mein, wo jetzt die Versicherung ist, war das Blindeninstitut. Das möchte ich aber jetzt nicht ganz genau sagen. Und dann hat er der israelitischen Kultusgemeinde, wobei ich nicht ganz genau weiß, hat er sie gegründet oder hat er gespendet, 1,2 Millionen Gulden.
Viel Geld,
Und
oder?
sehr viel Geld hat er auch gespendet für die Kunstsammlung. Also er war der Begründer der Rothschildschen Kunstsammlung.
Und wo haben die so gesammelt? Oder was haben die gesammelt?
Ja, er hat sehr gerne so kleinteilige Sachen gesammelt, so Tabakdosen und sowas. Hat aber einmal in Bausch und Bogen eine ganze Gemäldesammlung gekauft mit sehr vielen Niederländern. Das hat sich dann durchgezogen bis in die nächsten Generationen, diese Vorliebe für Niederländer. Und dann hat er gekauft eine Dornenkrone Christi. Nicht eine Dornenkrone, ein Dorn aus der Krone Christi.
Aha.
Und zwar ist
Warum?
es eine ganz interessante Geschichte. Das war ein Reliquiar aus dem 14. Jahrhundert. Hat es in der geistlichen Schatzkammer gegeben.
Die in der Hofburg ist.
In der Hofburg jetzt, die jetzt ist. Und die ist ja von Priestern verwaltet worden. Und die haben diese Reliquiare zum Reinigen gegeben, einem Goldschmied, dem Salomon Weininger. Der Salomon Weininger war ein sehr guter Goldschmied und hat dieses Reliquiar fein, säuberlich nachgemacht, hat dieses gefakte Reliquiar an die Schatzkammer zurückgegeben. Die Priester haben dort keine Ahnung von Kunstgeschichte natürlich gehabt oder von solchen Sachen. Und er hat dieses Reliquiar dem Anselm verkauft.
Ja, Herr Weininger.
Salomon Weininger,
dem Anselm.
Der Salomon dem Anselm, wobei es dem unseren lieben, geschätzten Zuhörern
und Ihnen?
Obliegt, Zuhörer und Ihnen, du bist die Genderfrau, obliegt zu entscheiden, ob der Anselm davon gewusst hat oder nicht. Das wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht.
Auf jeden Fall ist dieses Reliquiar gekommen über seinen Sohn nach England und der Sohn hat es in einer Schenkung dem Britischen Museum übergeben und dort ist es jetzt unter den 10 wertvollsten Objekten, die das Museum besitzt.
Der hat es ihnen geschenkt.
Ja, das ist ein Bequest, heißt das, Weddington Bequest. Das ist in England so üblich gewesen.
Also ganz kurz, österreichische Dornen, Dorn in österreichischer Krone.
In österreichischen Reliquiar, nicht Krone.
Ja, aus Schatzkammer in Wien.
Mhm.
Zu säubern und putzen und herrichten an Herrn Weininger. Mhm. Herr Weininger sagt so, hey, Herr
Weininger,
Entschuldigung. Herr Weininger, ich hätte da was für Sie. Nein, Herr Weininger sagt, Herr Rothschild, ich hätte da was für Sie.
Das wissen wir nicht, das ist deine Interpretation.
Sagt er, ich hätte ein interessantes Objekt. Das ist eine Fälschung von dem Original Dornenrelikt. Kann man jetzt mal so sagen, wenn er es nicht gewusst hat. Gehen wir davon aus, dass er es nicht gewusst hat. Ich hätte eine total nahegetreue Sache von diesem Dings. Wollen Sie das haben? Und der Rothschild sagt, ja, voll gern, super, voll interessant, klar. Und schenkt es dann seinem Sohn, dem Ferdinand, der in London lebt.
Mhm.
Und der denkt sich, ja, puh, Dornenkrone, ja, auch schön. Brauche ich jetzt nicht daheim, schenke ich es dem Britischen Museum. Und Britisches Museum sagt, hey, voll geil, das ist das Original.
Genau, und jetzt vergisst aber die Wiener Schatzkammer. Die ist 1959, haben die dann das alles kontrolliert. Das war ja nicht die einzige Fälschung. Ich meine, da könnte man jetzt interessant. Ich könnte überhaupt lange darüber reden. Das tue aber niemand.
Erzähl mir von der Schatzkammer.
Ja, das machen wir anders mal. Und 1959 ist man draufgekommen, dass es eine Fälschung ist. Diese Reliquie.
Aha. Und glaubst du, ist deshalb die Queen dann irgendwann nach Österreich gekommen?
Nein, das glaube ich nicht. Das würde mir, aber entschuldige, dass ich jetzt völlig abschweife, nur das fällt mir jetzt gerade ein. Wir haben doch bei der Josefstadt-Folge von Todesurteilen gesprochen und du hast mich gefragt, ob die nach dem Zweiten Weltkrieg noch vollstreckt wurden und woraufhin ich mich kundig gemacht habe. Das Gesetz über Todesurteil ist 1968 Gesetz aus der
Entschuldige, das war ein Internetding, das Geschäft.
68 hat es ein Gesetz.
Sag nochmal.
Bis 1968, was?
1968 hat es erst ein Gesetz gegeben, dass die Todesstrafe abgeschafft wurde.
Ja, interessant, habe ich auch nicht gewusst. Hat mit Rothschilds nichts zu tun.
Und hat mit der Dornenkrone insofern was zu tun, weil ja Dornenkrone Todesurteil.
Ja, mehr oder weniger. Aber 1968 hat mich echt schockiert.
Voll arg. Aber ich meine, wenn man sich überlegt, ja.
Gut, egal. Sei es wie es sei.
Egal. Apropos
überhaupt
Tod.
Nicht her.
Anselm, wo ist der gestorben und wann?
Der Anselm ist in Wien, in Döbling gestorben. Da ist er immer im Sommer hin. Und da ist er gestorben und ist dann, wie es für Juden ja üblich ist, die müssen ja in einem ganz einfachen Sarg begraben werden. Mhm. Kann das Begräbnis noch so prunkvoll sein? Sagen muss aus einfachen Holzbrettern zusammen. Zimmer sein, aber sein Begräbnis war nicht prunkvoll, sondern er hat einen einfachen, er wollte in Frankfurt neben seiner Frau begraben.
Charlotte.
Neben der Charlotte, die ihn vielleicht gehasst hat, wissen wir nicht.
Vielleicht hat er sie auch gehasst.
Möglicherweise wollte neben mir
Aber es
begraben.
war eine lange, unglückliche Ehe, kann man sagen.
Ja, aber sie haben sie nicht oft gesehen. Also insofern war sie nicht so
Insofern glücklich
unglücklich.
für
Ja.
sie vielleicht. Wissen wir nicht.
Und er ist dann, und die Bewohner von Döbling, sowohl die Bewohner von Döbling als auch die von Frankfurt, haben sich gewundert, weil der mit einer ganz einfachen Kutsche in einem ganz einfachen Holzsarg zum Bahnhof und vom Bahnhof geführt worden ist. Also
Also
der
von
hat hier
Döbling zum, was
Nordbahnhof.
ist, Nordbahnhof.
Und von dort ist er dann nach Frankfurt
Bis nach
und
Brünn gefahren und von Brünn.
das weiß ich nicht, wie die Verbindung war. Und er war ja in seinen letzten Jahren auch schon schrullig, da hat er wahnsinnig viel Schnupftabak konsumiert, hat in der Wohnung überall hingespuckt, wo es ihm gerade eingefallen
Schlarzt.
ist,
Das war
und
der Vorläufer
geschlatzt.
vom Gurgeltest.
Ja, möglich. Und das war, also er war auch schon schrullig. Und er ist 1874 gestorben. Man hat schon vorher ihm zu Ehren eine Statue im Nordbahnhof aufgestellt von ihm. Und er hat sie als armer Jude begraben lassen und hat ein Vermögen von 94 Millionen Gulden hinterlassen.
Ja.
Okay.
Ja, okay. Da kann man mal
Das
nicht das.
kann man jetzt nichts
Stell dir
sagen.
mal vor, was dann ein reicher Jude
Ja.
hinterlassen hätte.
Ja, aber er hat in seinem Testament allerdings seine Nachkommen ermahnt, niemals dem jüdischen Glauben untreu zu werden.
Das finde ich gut. Über seine Nachkommen sprechen wir dann nächstes Mal.
Ja, wir haben heute über ihn eigentlich eh schon sehr viel
Ja, und wir
geredet.
haben unendlich viel über ihn geredet. Wir haben nicht nur über ihn unendlich, also ich glaube, es ist eine der längsten Folgen, die es gibt.
Aber allerdings muss ich sagen, es war auch in einer Zeit, die also wahnsinnig aufregend war. Und der Umbruchzeit, weil
Jänner 2022.
nein, das ist dagegen fad. Aber die Umbruchzeit vom Neo-Absolutismus zur Konstitution, also das ist schon eine Zeit, die
Also ich muss
aufregend
sagen, ich
ist.
finde diesen Anselm total interessant. Mir gefällt der. Ich finde ihn gut.
Okay.
Anselm, ja, irgendwie, ich meine, so voll erfolgreich und so. Irrsinnig viel gemacht, viel investiert mit seiner ganzen Family da und dann aber trotzdem
Viele Kinder gezeugt.
viele Kinder
Wie viel,
gezeugt.
wie viele Bäume er gepflanzt hat, wissen wir nicht.
Was muss man noch? Hat er auch ein Buch geschrieben?
Haus bauen.
Naja,
Haus bauen,
Haus bauen, ich meine, sie auch
einen
gründen.
Sohn zeugen und
Ja,
einen Baum
das
pflanzen.
glaube ich ja nicht. Ich meine, es geht ja darum, die Kinder.
Okay.
Aber
Gut.
ja, okay, also Haus bauen, also CA baut, Kinder gezeugt. Aber was muss man noch machen im Leben?
Ausbauen, Kind, ein Sohn zeugen, also du sagst Kinder zeugen, einen Baum pflanzen.
Ein Baum
Und in
aufstellen.
meinem Fall eine halbe Flasche gemischten Satz trinken.
Ja, ich Rotwein, aber leider kein Rotschild. Das sollte man,
Okay.
weißt du
Ah,
was,
ich habe,
wenn
entschuldige, beim Grünen will ich nicht trinken.
du, ja, kein gemischter Satz, Fritzi, das ist nicht erzählen
Nicht
wir
im
von
Sinne
Wimpernkorn. Na, also ich würde sagen, wir haben jetzt bald eine halbe Million Downloads, oder?
Nächstes Monat sind wir soweit, ja.
Ja, also hört weiter und ich meine, wenn das soweit ist, ich würde sagen, dann checken wir uns eine Flasche Rothschild.
Mouton
Ja,
Rothschild.
Prost, Fritzi.
Prost,
Servus, Servus.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.